Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, jetzt ist es passiert. Der MSV ist tatsächlich abgestiegen. Das ist natürlich eine ganz, ganz harte Situation jetzt. Ich meine, es hat sich so lange angekündigt, jetzt ist es tatsächlich passiert. Herzlich willkommen zu Streifendienst 1902, heute in einer etwas anderen Besetzung. Mal wieder, muss man sagen, es passiert bei uns ja alle Tage mal wieder, dass einer der beiden festen Teammitglieder, entweder Nils oder ich, mal verhindert sind. In diesem Fall ist es Nils, der hat Urlaub und hat gebeten, dass er vertreten wird. Das wird er, und zwar vom werten Kollegen Benedikt Hauswirt.
Hallöchen.
Du bist heute hier und spielst mit mir so ein bisschen die Bälle hin und her zum Thema Trauerbewältigung, will ich fast sagen. Mhm. Du bist ja auch tief im MSV-Game und natürlich hier auch in der Redaktion mit uns, mit Nils und mir gerade und auch mit Michelle, ja auch in den letzten Monaten ein Leidensgenosse gewesen. Hast es ja auch mit uns auch häufig im Stadion verfolgt. Und jetzt war es ja wirklich so ein Tod auf Raten, muss man sagen, letzten Endes. Ich will eigentlich ja gar nicht mehr so viel darüber verlieren, weil man ja eigentlich sagen muss, es ist ja in den letzten Wochen, Monaten eigentlich alles darüber geschrieben worden. Letzten Endes ist es ja aber dann doch noch so, wenn es dann wirklich passiert ist, und man hat es ja auch dann nach Abpfiff in Lübeck gesehen, dann schmerzt es halt doch nochmal, ne? Gerade wenn man zwischendurch aufs Ergebnis geguckt hat und sich gedacht hat, okay, 3-1, also, ne?
Ja, die haben's ja immer wieder nicht leicht gemacht. Aber ich muss sagen, dass ich genau deswegen eher erleichtert bin und froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Weil einfach, das war jetzt wochenlang abzusehen, und also immer diese graue Wolke hinter einem zu haben, dass der Abstieg kommt, aber diese Gewissheit nicht. Und dass dann immer noch diese Mini-Strohhalme irgendwie hingehalten wurden, das ist mir, glaube ich, über die letzten Wochen viel mehr auf die Nerven gegangen, als dann jetzt endlich die Gewissheit zu haben, dass es wirklich runtergeht. Weil jetzt ist es vorbei mit diesen elenden Rechenbeispielen. Jetzt ist vorbei mit, ja, aber was ist denn, wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten? Jetzt ist das alles egal. Jetzt steht Regionalliga an. Jetzt geht's an den Neustart. Und das ist zwar nicht schön, aber für mich kann das jetzt einfach irgendwie dann die Akte Saison 23, 24 halt nicht zumachen. Deswegen, zumindest das habe ich jetzt ein bisschen innere Ruhe. Ich habe auch ehrlich gesagt schon auf das Halle-Spiel geschaut, bevor Mannheim, die uns ja jetzt runtergeschickt haben, dann mit ihrem Unentschieden gespielt haben. Hätte Halle ja genauso machen können, wenn die gewonnen hätten.
Halle hat aber verloren tatsächlich.
Halle gegen Unterhaching. Verloren. Ja. Mhm. War unsere letzte Chance.
Wenn der MSV gewonnen hätte, hätte man tatsächlich weiterrechnen können, ne?
Ja, man hätte weiterrechnen können. Aber auch nur bis zu dem Mannheim-Spiel. Also damit war ja auch alles besiegelt. Also nach Halle hätten wir noch weiter rechnen können.
Ich glaube, wir hätten sogar tatsächlich... Oh, jetzt haben wir heute auch wieder mal dieses wunderbare Geräusch. Schön. Ja, das ist wunderbar. Es ist, glaube ich, immer nur irgendwie, wenn wir in diesem Studio inzwischen aufnehmen. Das ist wirklich seltsam. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich glaube selbst, dass man hätte weiterrechnen können, wenn Mannheim mit dem einen Punkt, da wären wir, glaube ich, immer noch am Leben gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Aber ganz, ich bin mir jetzt nicht sicher, ganz ehrlich, bei mir überwiegt jetzt schon eher dieses, jetzt sind wir weg. Aber was mich sehr ärgert, ist das Wie. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, also klar, irgendwie gönne ich es Lübeck, dass, bei denen ist es ja schon klar gewesen, dass die runtergehen. Da hat man sich wohl wirklich noch gefreut so ein bisschen über den Sieg gegen eigentlich eine Mannschaft, die ja selbst für die Lübecker, glaube ich, im großen Teil deutlich eine deutlich größere Liga, in einer deutlich größeren Liga spielt oder beziehungsweise eine deutlich größere Rolle spielt im deutschen Fußball. Und habe das so ein bisschen mitgekriegt, dass das zumindest so ein schöner Abschluss für Lübeck war. Umso schlimmer für uns eigentlich. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel mir erst im Nachhinein angeguckt. Also ich war in Berlin letztes Wochenende und habe, glaube ich, die ersten 10 Minuten geguckt und habe dann auch direkt gesehen, dass es eigentlich für uns ja super losging und dass auch für uns wieder mal der Herr Benjamin Griffith, Benjamin Giert, immer noch sein feines Tornäschen unter Beweis gestellt hat mit einem schönen Schuss. Das war ja Wahnsinn, muss man sagen. Das kam für mich noch so ein bisschen aus dem Nichts. Na gut, dann das 1:1 geschenkt. Wir gehen in die Pause mit einem 1:1. Machen dann aber wirklich nach der Pause endlich mal, also wo man sich denkt, warum nicht gleich so? Und ich dachte auch schon so, meine Güte, wenn das jetzt so weitergeht, dann werden die Stimmen halt auch lauter, warum nicht früher Schubert und Bajic etc. Ich hab's alles schon
so am Horizont. Aber das mit den
so
Stimmen
Horizont
ist ja immer, ne? Also warum nicht früher Wural, warum nicht früher dieser
ja, ja,
und
ja, ja, gut, aber Fragen,
das ist ja der berühmte Trainereffekt.
Fragen, ne? Fragen, die ja natürlich berechtigt sind, gerade beim Thema Wural etc., da sehen ja ganz viele Fans und auch ich teilweise diese Zäsur, die es in der Saison gab. Man kann natürlich, das ist Schrödingers Katze, man kann jetzt nicht mehr wirklich sagen, wie wäre es gewesen. Jetzt
ja,
ist
schon,
es so, wie es ist.
Schon,
ne?
Lothomar hat gesagt, wäre Fahrradkette. Ne?
Ja.
Aber
naja, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir lange darüber diskutieren könnten und die Diskussionen sicherlich auch noch weitergegangen wären, wenn wir 3:1 gewonnen hätten, Castaneda mit dem 3:1. Und dann also was eine Frechheit, muss man, also man muss es ja wirklich sagen, 5:3 und dann mit so einer Ohrfeige dann auch noch rausgehen, ne? Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Spiel vom MSV und ich hatte Angst, dass es so wird wie so ein Spiel vom MSV, ne? Also dieses, es steht 2:0 für den Gegner und das 1:0 fällt in der ersten Halbzeit so rund um die 15., 20. Minute und das 2:0 fällt kurz nach Wiederanpfiff zweite Halbzeit. Und du hast dich dann schon gegen einen konstant mittelguten Gegner irgendwie festgespielt.
War doch erst jetzt bei uns ein 1:1, oder?
Da kannst du tausend Beispiele für aufhören, wo man dann irgendwann schon sich abgefunden hat, wo man in der Kneipe sitzt oder im Stadion und sich denkt, ja, ne, man hat die Wut ist schon mit 2-3 Bierchen irgendwie runtergekühlt worden. Und dann schießen wir irgendwie in der 80. oder 85. den Anschluss, da 2:1 oder so. Und dann fängst du wieder an zu hoffen, und wieder mitzufiebern. Du warst schon gedanklich irgendwie zu Hause und dann, ne, also ich find's halt, das ist das Schlimmste, was passieren konnte, dass man halt so einen Saisonabschluss hat, wie wir haben alle ihn schon beerdigt und dann gewinnt man gegen Lübeck und Mannheim legt auf einmal eine Niederlagenserie hin, genau wie Halle, und wir retten uns irgendwie das Wunder von der Wedau. Ich hatte Angst, dass es jetzt eher nochmal so wird, dass ich mich nochmal tatsächlich hinreißen lasse und nochmal enttäuscht werde. Ne? Also, da bin ich eher froh.
Das ist ja, muss man sagen, also darin, Fans wirklich durch sowas zu enttäuschen, also da sind die ja wirklich Champions League reif. Also, gegen Verl, haben wir auch schon irgendwie öfter drüber gesprochen, in das Spiel in Verl, das Hinspiel, wo wir im Stadion waren, auch mit meinem Bruder und ihr beiden da dann, also Nils und du standet dann am Ende, bis das Licht ausgegangen ist, weil man echt einfach, also.
Das war ja, für mich.
Man wird ja am Ring durch die Manege gezogen, man kommt da als Fan jede Woche hin und dann, weißt du, dann hat man endlich mal in einer wirklich verkorkst angefangenen Saison endlich mal so den Glauben, man hat einen Sieg und dann wird man am Ende doch noch weggeschrubbt. Also, das ist.
Ich habe ja bei einem Verl-Spiel schon damals gedacht, das ist es. Und da haben ja alle schon gesagt, mein Gott, Schwarzseher. Das habe ich so on air dann natürlich aber auch nie so rüberbringen wollen, weil natürlich ist Hoffnung bis zum Schluss da. Aber ich bin meines Zeichens ja wirklich Pessimist. Das hilft mir eigentlich auch nicht wirklich, aber so richtig komme ich da auch nicht aus meiner Haut. Dass ich da schon sagte, Leute, das könnte es gewesen sein. Das könnte es einfach gewesen sein. Und so wie die Mannschaft spielt, ich sehe nicht, wie man das auch mit solchen kleinen Pflästerchen, die man in der Saison irgendwie oder in der Winterpause irgendwie drauf tun kann, dass das damit wirklich den Grundtenor in dieser Mannschaft irgendwie ändert. Ich war ja wirklich schon damals fertig. Ich war geflennt, weil ich dachte, das ist so schlecht. Ich weiß nicht, ob wir darauf nochmal Antworten finden. Und ja, die Antwort haben wir jetzt ja gekriegt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, es sind noch 2 Spiele, das heißt
ja, das wird großartig, das ist ja immer so, genau. Ein Abschiedstour ist dann ja immer wunderbar, aber ey, immerhin, und da habe ich auch direkt dran gedacht, ey, ihr müsst nicht nach Bremen fahren, ihr müsst nicht aus dem Bus doch noch die Folge aufnehmen, das wäre eure Wette in der letzten Folge.
Ja, richtig.
Deswegen, ey, guck mal, ein Wochenende, wo du nicht durch die Republik gucken musst, ist doch auch schön.
Ja, da, du meinst nach Dresden. Du meintest, du hast, glaube ich, Bremen gesagt?
Bremen? Oh, Bremen nicht.
Bremen, Bremen dachte so. Weit von weg. Nee, aber ich habe verstanden. Ich habe verstanden,
Dresden,
was du meinst.
Natürlich.
Ja, ja, na klar. Jetzt war ja die Stimmung gegen Lübeck, ich sag jetzt mal, nach Abpfiff schlecht. Ultras Fans rennen auf den Platz. Ich habe, wie gesagt, das nur über Fernsehbilder verfolgen können. Kann den Unmut verstehen, muss aber auch auf der anderen Seite sagen, hätte mir gewünscht, dass man das, dass man nicht irgendwie die Drohkulisse in den Innenraum verlegt. Mhm. Aber wie gesagt, ich tue mich halt schwer, auch auf der anderen Seite da wirklich eine Position einzunehmen. Ich verstehe die Leute, die sagen Chaoten. Ich verstehe aber auch die Leute aus der Ultraszene. Also wie gesagt, da tue ich mich, da möchte ich auch gar keine Partei ergreifen, weil ich beide Seiten ziemlich fühle. Mhm. Und es tut mir, ich weiß, dass ich damit ja auch irgendwie eine Partei ergreife, weil klar könnte ich auch sagen, ich distanziere mich ganz klar davon. Aber ich habe halt Respekt vor den Vielfahrern. Ich habe nur, ich bin halt wirklich niemand, der jemandem irgendwie sich vor jemandem aufbaut und ihm das Gefühl gibt, ich hau dir jetzt auf die Schnauze.
Das also genau,
und das, und da, das ist für mich die Linie, und da kann mir auch, absolut, wie gesagt, dass ich habe keinen Bock auf Androhung von körperlicher Gewalt, und das geht gar nicht. Und
ich meine, wir sehen gerade, also, und ich finde, da muss man auch einfach kurz mal irgendwie sich jetzt rausnehmen, dieses Statement hier zu machen. Es ist egal, ob das irgendwelche Wahlkämpfer sind, jetzt jedweder Couleur, oder einfach irgendwie Fußballmannschaften, also irgendwie Leuten auf die Fresse zu hauen und die irgendwie durch Stadion oder irgendwie durch ihren Wahlbezirk zu jagen, ist halt egal wo, einfach, also das ist nicht die Lösung.
Hm.
Und ich finde das im Stadion halt auch, also es sind irgendwie immer sehr beeindruckende Bilder einerseits, ne, wenn der Zaun wackelt, wenn das da reingeht, aber also wenn man dann wirklich irgendwie auch als Spieler, als Fußballspieler und gerade irgendwie so wirklich junger Typ, dann einfach von so einer Schar, ja oft auch irgendwie dann stark angeheiterten Leuten irgendwie dann wirklich irgendwie, die vielleicht ja auch selber gar nicht mehr ganz im Griff haben, dann da bedroht wird, das kann halt auch nicht sein, weil ich glaube halt auch, dass jeder von denen auch nicht gerne absteigt. Da, ey, die, keine Frage, ne? Die waren irgendwie als Mannschaft, die haben einfach nicht auf die Straße gebracht, obwohl die nominell eigentlich ja das hätten machen müssen, so vom Kader her. Zumindest nicht so weit unten mitspielen die ganze Saison. Aber trotzdem, das sind am Ende Menschen, die da stehen. Also, Punkt.
Mhm. Ich bin da völlig deiner Meinung. Möchte halt sagen, wie gesagt, wenn die Ultras sich nach dem Spiel lautstark äußern, auf dem Zaun sind, auch die Mannschaft nochmal fordern, dann ist das legitim, finde ich. Dann, weil ohne den Support auswärts, der mich auch immer wieder mit Stolz erfüllt, ich sage das auch immer wieder gerne, ich finde, wenn wir es positiv machen, mit Choreos, auch gerne mit Pyro, dann finde ich, repräsentiert das unsere Fanszene sehr positiv. Wenn wir vermummt schwarz auf den Platz gehen, dann finde ich, ich verurteile das, ich finde das bei Rostock, Kaiserslautern, bei welchem Verein auch immer, ich finde, das ist asozial. Und ich glaube, die meisten Jungs, wenn der Puls dann so ein bisschen runter ist, die würden sich auch nicht wünschen, dass Freunde oder sie selbst irgendwie auch in dem Moment von einer Gruppe angegriffen werden würden. Ich glaube, das will niemand. Und ich glaube einfach, wenn wir da so ein bisschen die Emotionen rausrechnen, auf beiden Seiten, die Verurteilende wie auch die Ausführende, dann muss man einfach sagen, ey Leute, wir sitzen auch nächste Saison in einem Boot und da werden die Supporter auch wieder da sein und es wird auch wieder eine Zeit geben, wo wir zusammen feiern. Die Frage ist halt natürlich,
was wir feiern
und wie sich das dann irgendwie anschickt, wie der Verein sich dann auch aufstellt. Ich möchte aber auch noch ganz kurz, bevor wir das Thema Lübeck, spielerisch, wie gesagt, da sind wir ja, brauchen wir ja nicht viel drauf einzugehen, möchte ich auf jeden Fall auch noch die Chance nutzen. Ein Freund von Nils und mir, der ist nach Lübeck gefahren, der Tobi. Und der ist auch eifriger Hörer unseres Podcasts. Und ich hatte den jetzt mal ganz kurz gebeten, uns einen kleinen Abriss zu geben, wie es so war. Der stand quasi unmittelbar neben dem Geschehen nach Abpfiff Lübeck und hat das mitverfolgt. Und ich habe ihn einfach mal gebeten, so ein bisschen seine Eindrücke aus dem gesamten Spiel uns mitzuteilen. Und er hat das getan, hat das in einer kleinen Sprachnachricht gemacht. Und die hören wir uns jetzt mal an.
An sich war die Stimmung vor dem Spiel relativ okay, so. Man hat sich irgendwie dem Schicksal gefügt. Den Fans war klar, immer, das wird wahrscheinlich nichts mehr mit dem Klassenerhalt. Deswegen ist man da nochmal hingefahren. Mannschaft supporten auf jeden Fall. Vielleicht nochmal Lübeck anschauen. Schöne Stadt auf jeden Fall. Aber generell war es auf den Rängen vor dem Spiel relativ emotionslos. Vom Spiel hat man halt auch nicht viel erwartet. So. Klar, Lübeck, Gegner, der schon abgestiegen ist. Vielleicht kann man da ja nochmal ein schönes Spiel sehen, vielleicht mal gewinnen. Dann führen wir da 1-0. Tor wurde jetzt nicht frenetisch bejubelt auf jeden Fall. Wirklich, auf der Tribüne war emotionslos. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Dann allerdings führst du in der Halbzeit schon 3-1 so, und das Tor wurde ein bisschen mehr bejubelt auf jeden Fall. Und man hat auch gemerkt, irgendwie, warum auch immer, die Hoffnung ist wieder da. Also so ein ganz, ganz kleines bisschen, auf jeden Fall bei mir. Wenn du dann mit 5-3 abgespeist wirst so und die Mannschaft halt komplett das Spiel aufgegeben hat, gar nicht gekämpft hat, sondern es abpfiff, ohne Scheiß. Genau in dem Moment mit Abpfiff hat es halt auch angefangen zu regnen. So, das war der Fußballgott höchstpersönlich, der da einmal kurze Träne verdrückt hat. Ja, und die Stimmung war dann doch sehr frustriert, auf jeden Fall wütend, weil das war ja gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Naja, also nach dem 3-1 haben die ja das Spiel komplett aufgegeben. So, da ist man dann halt auch zu Recht sauer. Egal mit welcher Einstellung man da irgendwie als Fan ins Spiel geht, so, aber ja, absolute Frechheit auf jeden Fall. Mit Abpfiff war ja dann klar, dass wir abgestiegen sind. Fans waren sauer, enttäuscht, wütend. Nimm alle negativen Gefühle, die du hast. Dann einige Ultras irgendwie in den Innenraum gekommen, dann auf das Spielfeld. Die Securities waren ja relativ schnell, was das angeht, und die Polizei auch. Ja, so sozusagen kein Durchkommen. Ich hatte jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass die Ultras da viel weiter wollten. Was halt mega enttäuschend war, wirklich, war halt, dass die Spieler nicht zu den Fans gekommen sind. Klar hatten die dann wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen Angst, dass es irgendwie ausartet, nachdem die Ultras schon ein bisschen aufs Feld gekommen sind. Nee, aber irgendwie denkst du dir als Fan so, ey, ich fahre hier 6 Stunden hin, gib mega viel Geld aus, penn vielleicht noch hier im Hotel, so fahr dann nochmal 6 Stunden zurück und ihr spielt hier so ein Scheißspiel und kommt noch nicht mal zu den Fans, euch irgendwie bedanken. Da war wieder der Moment, wo man sich denkt, den Support habt ihr als Mannschaft eigentlich nicht verdient.
Ja, das sind deine Gedanken dazu. Ich habe es ja schon einmal hören müssen, beziehungsweise hören dürfen. Mich macht es schon sehr bedrückt, mich tut es auch sehr leid für Tobi. An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank auf jeden Fall für deine Eindrücke. Was sind deine Gedanken dazu jetzt noch? Wärst du unter Umständen auch noch hingefahren eigentlich? Also ich hatte auch noch das Angebot von ihm und dann war ja eigentlich für mich ja schon klar, das ist gegessen, und habe dann irgendwie eine andere, schönere Reise gemacht. Mhm. Und weiß nicht, hätte es da für dich irgendwie eine Möglichkeit gegeben oder hättest du gedacht, dass du dahin fährst und auch immer Hoffnung schöpfst? Du bist ja so jemand.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hoffnung schöpfen, ja, aber ich bin echt nicht so der große Auswärtsfahrer. Also ich nehme irgendwie, ne, so gegen Bielefeld war ich jetzt irgendwie, das ist ja noch so halbwegs in der Nähe, wobei auch irgendwie ein Stückchen Fahrt das ja schon ist. Da übrigens fast von irgendwelchen Bielefelder Ultras abgezogen worden vom Stadion. Grüße gehen raus an diese Idioten. Aber nee, also jetzt nach Lübeck zu fahren, also war für mich irgendwie keine Option. Aber ich finde, also das holt mich total ab, was er inhaltlich sagt, vor allem dieses Emotionslose zum Spiel fahren. Ne? Das ist also so mit noch anderen Freunden, jetzt abgesehen von euch irgendwie, wenn wir da im Stadion sind, bei uns halt auch immer, ne? Du gehst danach nach Hause, hast schon wieder verloren, hast schon wieder so eine Krawatte und sagst ja auch jedes Mal, warum gehen wir eigentlich hin? Ne? Und dann Adam, ein Kumpel von mir, sagt dann auch immer so, ey, warum haben unsere Eltern uns eigentlich hierhin mitgenommen, zu dem Verein? Warum muss es der Verein sein? Da tut doch weh, ist doch kacke. Aber gehen halt trotzdem immer wieder hin. Und ich finde, das sagt ja auch schon einiges aus, wenn die Auswärtsfans schon von Anfang an mit eigentlich so einer totalen, ja, Egalhaltung auswärts hinfahren und trotzdem 6 Stunden Fahrt auf sich nehmen.
Ja,
also
ja.
Obwohl, weißt du, so, es ist klar, ey, das Wochenende wird voll kacke, wir gehen runter, wir fahren dahin, hat keiner Bock, und die stehen dann trotzdem da. Also, das ist, also finde ich voll krass, weil also
den ich glaube, bei den Ultras, ich glaube, bei den Ultras ist es nicht so ganz emotionslos. Einfach, wenn du dann siehst, was sich dann nochmal am Ende entlädt. Aber ich glaube, es ging dann halt auch wirklich darum, wie man sich auch verabschiedet.
Ja.
Und dass die Mannschaft dann wieder so zusammenbricht, das war halt die gesamte Saison auch nochmal irgendwie in a nutshell. Ne? Und
aber ich finde das bezeichnend für diese Art Hobby, die Fußball ja ist. Ne? Also es ist irgendwie ja nicht so ein Hobby irgendwie, ich gehe jetzt irgendwie am Wochenende meinen Sport machen, der mir Spaß macht, oder bin irgendwie da unterwegs oder gehe gerne ins Kino. Das ist ja wirklich einfach, also du bist ja total also abhängig, ne, stimmungsmäßig von dem, was da passiert. Zumindest wenn du es dann wirklich halt so fühlst und nicht einfach nur ein Fußballspiel sehen willst. Und das ist halt, also das spricht halt, finde ich, sehr, sehr für die Fans, ne? Wenn die einfach sagen, also koste es, was es wolle, ich fahre da jetzt 6 Stunden hin und ich weiß, das wird ein scheiß Wochenende. Ich weiß, vielleicht verlieren wir, vielleicht haben wir noch, sehen wir noch mal irgendwie ein nettes Spiel, aber wir gehen runter. Wahrscheinlich am Sonntag wird's dann irgendwie, ne, sicher durch die anderen Spiele. Und das heißt, du hast von Freitag bis Sonntag dann eigentlich, weißt du so, ah, das Wochenende, das wird schon wieder so eine Nullnummer. Aber ich bin halt mit meinen Jungs unterwegs, ist lustig, aber wow. So sieht für mich nicht ein geiles Wochenende aus. Ich pilger gerne ins Wedau-Stadion und stehe da in der Kurve. Aber den Stress, den könnte ich mir nicht geben. Ich ziehe da echt meinen Hut vor allen, die das machen.
Gute Überleitung auf jeden Fall. Pilgerst du denn am Sonntag auch nochmal ins Wedau-Stadion? Und was glaubst du? Also ich glaube ja tatsächlich, ich kann es noch gar nicht so sehr einschätzen, ob die Leute jetzt sagen, noch einmal Drittliga, / wirklich Profifußball an der Wedau, oder ne. So, nach dem 5-3, jetzt reicht's mir endgültig, ich versau mir nicht meinen Sonntag. Also, ich kann's nicht ganz einschätzen, ich denke aber die üblichen, klar, die Dauerkarten werden ja eh mit eingerechnet immer, aber die, so die, glaubst du, ich könnte mir schon vorstellen, dass trotzdem die üblichen 10.000 da sind.
Ja, ich glaube das auch. Ich glaube ich ganz ehrlich auch, einmal irgendwie, ne, dieser Aspekt Abschiedstour, einfach nochmal sehen, ey, das ist jetzt vielleicht für die nächsten Jahre, bei vielen anderen Vereinen hat es über 10 Jahre gedauert, bis man wieder im Profifußball in der dritten Liga war, dass Leute das jetzt nochmal sehen wollen. Wenn wir natürlich direkt wieder aufsteigen, wäre das geil, aber das steht halt in den Sternen. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es deswegen nochmal voll wird, und auch ich bin persönlich auch sehr gespannt darauf, was am Ende abgeht. Also ob so irgendwie wie im letzten Heimspiel eher so eine Ironie da irgendwie die ganze Zeit durch die Kurve geht und die ganze Zeit irgendwas von Deutscher Meister wird, nur der MSV gesungen wird, und man einfach so der Mannschaft dann einfach damit zeigt, so, ihr seidet nicht, indem man die einfach gar nicht mehr ernst nimmt. Oder vielleicht, ob die Emotionen doch auch überkochen, kann durch das Spiel, glaube ich, auch gesteuert werden. Also wenn man irgendwie nochmal mit irgendwie Einsatz und irgendwie ein paar schönen Toren und vielleicht einem Sieg rausgeht, könnte ich mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie versucht wird, das Ding zu überrennen und den Zaun umzuschmeißen, dann nicht so gering ist. Aber ich bin echt gespannt. Also ich kann es gar nicht einschätzen.
Also könntest du dir vorstellen, wenn Aue
beides vorstellen.
Am Wochenende uns jetzt wegfegen würde, glaubst du tatsächlich auch nochmal an einen Aufstand? Ich meine, du bist auch da und du bist ja auch eventuell dann für Radio Duisburg als Field Reporter dann vielleicht auch im Einsatz. Mhm. Wir hoffen natürlich nicht, dass du dann in die Bredouille kommst. Ich meine, bei Erzgebirge geht's auch um nichts mehr. Die haben 56 Punkte, sind auf Platz 6. Mhm. Platz 3 ist 6 Punkte weg. Also sie müssten auf jeden Fall allein schon auf Jahn Regensburg gleichzuziehen, müssen sie bald
genauso bekloppt rechnen wie wir die letzten Wochen.
Genau. Also da geht eigentlich auch nach oben nichts mehr. Wir müssen einfach jetzt nur noch hoffen, dass die Essener, wo ich sie gerade auf der Tabelle sehe, es nicht noch irgendwie schaffen. Da sind es 4 Punkte bis auf Platz 3. Den gönn ich dann doch nicht. Ich bin wirklich gespannt aufs Spiel. Ich werde es hier im Studio kommentieren.
Ich glaube tatsächlich, worst case wäre, man geht wieder in Führung und dann verschenkt man das Ding. Und dann verschenkt man das Ding irgendwie wieder so für 2-0, 81., 87., 92. So, ich glaube, also dann, das glaube ich auf jeden Fall das Szenario, wo ich als Spieler am ehesten meine Beine in die Hand nehmen würde. Und alles andere ist dann, ja, müssen wir absehen. Aber hey, ich glaube, es wird spannend. Du aus der Ferne, ich dann mittendrin. Mal gucken, ob ich da dann was Spannendes zu berichten habe oder.
Ich werde es ja auch sehen. Ich hoffe einfach, dass wir uns jetzt hier vor allem im Verein nicht selbst zerfleischen. Es ist ganz wichtig, dass wir nach vorne schauen, so schwierig es jetzt ist. Aber das wird auch das, ja, natürlich das Thema jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sein. Ich meine, die Saison ist jetzt bald vorbei. Und wir werden euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich dann auch weiter mit dem Thema Regionalliga, wie soll man sagen, nerven. Alles die Vorbereitung. Es ist ja auch schon jetzt, wenn man mal einen Blick ins Portal wirft, ist es ja wirklich. Wie soll man sagen? Wenn man jetzt einen Blick ins Portal wirft, sieht man ja schon, wie die Leute auf die Regionalliga schielen, beziehungsweise wie die Planung so ein bisschen erdacht wird im Großen und Ganzen. Dass man halt sich schon vorstellt, wer könnte kommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bei manchen Sachen, da schwingt schon wieder dieser Tenor mit, der typische MSV-Tenor. Wir sind das Schlachtschiff dieser Liga, wir sind das Aushängeschild dieser Liga, viele Spieler werden zu uns kommen. Es gibt super viele Bocholt-Gerüchte, jetzt geistert der Name Dietmar Hirsch durchs Portal, weil der Bocholter Trainer ist, und dann gibt's direkt auch Gerüchte zu Bocholter Spielern. Geht natürlich dann alles recht schnell. Die Leute, Instagram-Accounts, wer folgt wem, das ist das typische Spiel. Es ist natürlich interessant zu sehen, wer da kommt. Und es wäre natürlich jetzt auch an der Zeit zu sagen, wir müssen weiterhin gute Spieler, die mal vielleicht nach der Akademie oder kurz nach der Akademie falsch abgebogen sind, irgendwie noch immer noch für uns gewinnen, auch wenn es in der vierten Liga noch schwieriger ist. Ich meine, jetzt bist du ja quasi auf einem Niveau mit Schalke 2. Früher hättest du sagen können, guck mal, der da von Schalke 2 oder der aus der Akademie oder der jetzt bei dem Verein bei Wuppertal kommt, aber aus der Akademie von, was weiß ich, Leverkusen, den könnten wir als Drittligist überzeugen. Das wird jetzt noch schwieriger. Und ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen, dass damals schon der MSV rein zahlungstechnisch für glänzende Viertligaspieler nicht super immer interessant war. Und wenn ich sowas lese, wie wir sind so etwas wie der FC Bayern der vierten Liga, der Regionalliga West, bekomme ich halt schon wieder dieses Knieschlottern von wegen, wir haben die dritte Liga noch nie richtig angenommen, was machen wir erst mit der Regionalliga? Ne? Weil natürlich habe ich dieses Denken auch, wir gehören da nicht hin.
Ja, klar.
Aber ja.
Und das ist halt auch das
ganz
halt
gefährlich.
Auch also ich finde das auch total schwierig, damit umzugehen, ne? Weil einerseits so ist. Das ist der MSV, Gründungsmitglied der Bundesliga, das wird ja auch immer so dann, ne, ganz groß, wurde es jetzt auch in den letzten Wochen immer, und ein weiteres Gründungsmitglied geht runter und so. Aber ich meine ja schon vor allem mit einer großen Geschichte und eigentlich immer ein solider Profifußballbereich zu Zeiten, wo es nur zweite und erste Liga gab als Profifußball. Und da denkt man sich ja jetzt eigentlich schon, oh, wenn es jetzt runtergeht, das kann ja nicht der Anspruch sein. Die müssen ja, also der Verein an sich als Instanz, der muss hoch, sofort wieder. Also die müssen ja sofort wieder aufsteigen. Aber mit der Erwartungshaltung, vor allem, ne, wie wenn du sagst, man so in den letzten Jahren mitbekommen hat, dritte Liga wurde nie richtig angenommen. Das war irgendwie immer so ein, ja, man war da halt leider, aber das war nicht
wir
so.
Wir sind ja eigentlich, wir hören ja nicht dahin, genau. Und das wurde ja dann auch vom Vorstand so befeuert. Das hat ja auch Ennerts zuletzt auch nochmal kritisiert, offen, was er ja auch häufiger, er hat ja häufiger schon den Finger in die Wunde gelegt, aber Ennerts sagte ja auch, es ist ja so, dass es nicht sein kann, dass man jetzt eigentlich runtergeht und vor zwei Jahren wurde oder vor einem Jahr wurden eigentlich noch Schlachtplan 2025 und Aufstieg 2025 ausgerufen. Das ist natürlich auch ein fatales Signal.
Jetzt wieder drin.
Das ist hoffentlich. Aber es ist schon ein fatales Signal und es ist auch fatal schlecht geführt.
Ja,
ne?
Und ich finde, also das Problem ist, wenn man jetzt irgendwie mit einer Erwartungshaltung reingeht, irgendwie der MSV ist Igitt Bayern München der vierten Liga, dann ist ja die Fallhöhe auch direkt einfach hoch, ne? Also dann ist es so, dann gewinnst du entweder alles und läufst da durch oder du wirst halt irgendwie, also von gar keinem mehr ernst genommen, wenn das eine Saison nicht klappt. Und ich finde, die Regionalliga ist, was das angeht, halt immer richtig fies, weil die hat so ein Pool von 3-4 Mannschaften, die immer irgendwie abwechselnd echt bis zum Ende mit oben dabei sind.
Genau.
Die echt hart fighten und du hast nur diesen einen Aufstiegsplatz. Also
das ist ein Flaschenhals.
Ja,
stell dir vor, es wäre noch vor ein paar Jahren gewesen, wo dann der Aufstieg bzw. der erste Platz nicht den Aufstieg bedeutete, sondern nur nochmal zwei Relegationsspiele. Unglaublich. Der Flaschenhals war schon enger. Also trotzdem musst du gucken. Aachen, wenn man jetzt auf den Kader schaut, die sind ja aufgestiegen, steigen in die dritte Liga auf. Da sind einige Spieler, die natürlich, ja, sicherlich auch mindestens dritte Liga spielen können. Ich denke dann an Anton Heinz, deren Topscorer. Aber auch da musst du mal schauen, unterscheiden sich die Mannschaften, Oberhausen, Wuppertal, Aachen, die unterscheiden sich alle nicht groß. Das Gros und das Wichtigste daran ist, dass diese Chemie stimmt. Und das hat ja mit MSV nicht gepasst. Ne? Also eigentlich geht es viel weniger, das ist ja häufig so, geht es viel weniger darum, dass die Mannschaften gute Einzelspiele haben. Gerade in der dritten Liga, finde ich, gerade wenn du so einen Marathon läufst, gerade wenn du so eine lange Saison hast, dann finde ich, sieht man das immer wieder an Mannschaften wie Verl, aber jetzt auch gerade an Mannschaften wie Ulm und Münster. Wen haben die denn, wo man jetzt sagen würde, ah, guck mal, den kenne ich doch noch aus, was weiß ich, aus Zeiten, wo der mal deutlich höher gespielt hat. Die haben keinen Ginchek, die haben keinen Esswein und die steigen gerade, also Ulm ist sicher, Münster ziemlich sicher, die steigen gerade beide auf, durchgewandert, mit funktionierenden Systemen aus der Regionalliga. Das ist natürlich etwas, wo wir sagen, da können wir uns dran hochziehen. Das könnte unser Plan für nächstes Jahr sein, aber glaub nicht, dass Mannschaften wie Oberhausen oder Wuppertal nicht auch von sowas träumen. Klar, die sind vielleicht noch mal andere Größe des Vereins, braucht man mir nicht sagen, klar. Aber auch da ist es sehr, sehr schwierig. Und auch da sind teilweise Spieler bei Wuppertal, aber auch bei Oberhausen, Oberhausen-Stoppelkamp, Wuppertal, Charles und Benchop.
Stoppelkamp, wer ist das?
Das ist einer, der hier bei Buchholz mal gespielt hat.
Ach,
ja.
Einer von uns.
Ja, genau. Ich würde ihn Kusser natürlich nehmen.
Das,
ich kann aber verstehen,
das Gerücht, das schwebt
Gerücht,
ja jetzt im Raum
ja,
rum, ne?
Es stand aber auch im Winter.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, also wenn ich Moritz Stoppelkamp wäre, also ich würde auch nicht zwingend zurückwechseln. Also
die,
außer
man sagt dann die handelnden Personen, die für seinen Weggang verantwortlich waren, die sind ja nicht mehr an Bord. Ne? Also dementsprechend klar. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht, also ich würde sagen, er wird sich schadlos halten, wenn er sagt, ich komme jetzt wieder. Keiner wird sagen, ah, jetzt kommst du wieder. Sondern wird sagen, ihr könnt ja dann sagen, Leute, so und so.
Also, dass der gegangen wurde, ist ja hinnehmlich
so
bekannt.
So und so hatte ich gedacht, läuft's. Und
also
letzten Endes ist es so und so gelaufen.
Ich glaube auch, da, also es ist nirgendwo
Heskamp und Siegner
böses Blut mit Stoppellinio.
Nicht gegenüber Duisburg und auch nicht gegen den jetzigen Vorstand, aber sicherlich gegen Ziegner und Hiskamp.
Ja, nee, also ich meinte jetzt so von den Fans aus und vom Verein aktuell aus. Also
nein, aber um darauf zurückzukommen, es ist sicherlich so, dass wir uns ganz, ganz doll strecken müssen, dass wir ganz schnell davon wegkommen müssen und da werden wir auch nochmal tausendmal in den nächsten Wochen, Monaten drüber sprechen, wie bauen wir eine homogene Truppe auf, die es vielleicht ähnlich schafft wie Münster, wieder Zug auch direkt in die dritte Liga zu bekommen.
Ja. Das ist halt, was ich da als wirklich unfassbar wichtig sehe, ist dann, dass du dann so Leute hast, ne, wie so ein Max Braune, der das halt wirklich, also du brauchst, ne, der ist echt noch nicht am Ende seiner irgendwie, seiner Laufbahn und seiner Ausbildung, ne, der wird sich als Torwart auch noch weiterentwickeln, hoffentlich, toi toi toi, aber der spielt auf einem super geilen Niveau und der nimmt das an und der hat Bock und du hast das jetzt in den letzten Spielen gesehen, jedes Ding, das der rausgefischt hat, der hat sich richtig dafür gefeiert, so, ne, wie halt Torschütze, wenn der mal reingeht.
Ja, richtig geil.
Und das ist halt, also das brauchst du halt, ne? Leute, die Bock haben, sich den Arsch aufzureißen und die Bock haben, halt einfach irgendwie so alles reinzuwerfen in jedem Spiel. Und vor allem Max Braune hat es ja wirklich gemacht, da war ja eigentlich schon klar, das geht runter. Also der hat das jetzt nicht irgendwie gemacht, weil es irgendwie noch darum ging, irgendwie den Aufstieg zu schaffen oder alles reingeworfen. Also der hat alles reingeworfen in einer aussichtslosen Situation. Und das ist halt das, so die Einstellung, die wünsche ich mir dann nächstes Jahr auch. Also nicht, dass es dann, ne, Saison ist dann wieder auf Null, ist dann noch nicht aussichtlos, können wir alles schaffen. Aber wir brauchen Leute, die einfach in jedem Spiel sagen, 100% Attacke.
Wir brauchen weitere Identifikationsfiguren. Wir müssen hoffen, dass es weiterhin auch Leute schaffen wie ein Yavuz, wie ein Inanolu, sich immer weiter an die Mannschaft ranzurobben. Ne? Und dann hoffen wir auch mal, dass uns Braune erhalten bleibt, dass er nicht auch noch schnell den Weg nach Dortmund findet, so wie einige andere Spieler von uns. Aber das ist nun mal auch die Geschichte dahinter. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir mit Spielern weiterhin Geld machen. Jetzt ist natürlich die Frage, junge Spieler, gerade aus der U19, wären natürlich gut beraten, in der Regionalliga erstmal Fuß zu fassen. Das sind alles ganz spannende Fragen. Jetzt schauen wir aber erstmal Richtung Aue mit einem bangen Blick insofern, als dass wir hoffen, dass es friedlich bleibt, dass wir uns, als dass die Mannschaft sich gut verabschiedet, spielerisch, und dass wir uns als Fans irgendwie, ja, dass wir trauern können und dass wir schon nach vorne schauen können und nicht noch weiter mit Groll das Ganze beenden. Das fände ich schlimm, und da ist natürlich die Mannschaft auch in der Pflicht. Bevor ich das Ganze hier abbinde, muss ich aber auch noch über eine andere unschöne Geschichte reden.
Ich will eigentlich gar nicht.
Ich möchte es natürlich aber trotzdem erwähnen. Georg Koch ist todkrank. Bauchspeicheldrüsenkrebs, hat die Diagnose wohl schon seit April letzten Jahres und hat jetzt auch gesagt, er wird bald sterben und wird das Jahr wohl auch nicht überleben. Damals hat man ihm wohl nur 6 Monate gegeben im April letzten Jahres. Er lebt immer noch, aber...
Oh, das ist, ich habe gerade so Gänsehaut. Also als ich bei meinem allerersten MSV-Spiel war, da stand Georg Koch zwischen dem Pfosten.
Bei mir auch.
Ey, also wirklich... unfassbar, und ich...
Beziehungsweise, bei mir war er zumindest in der neuen Arena, erinnere ich mich, der ist ja 2004 zu uns gewechselt, und ich erinnere mich, das sind für mich dann auch, ich war schon vorher im Stadion häufig, aber für mich dann auch die ersten lebhaften Momente an den Keeper, wo ich auch so mehr noch Berührungspunkte hatte dann. Ja, also 2007 ist er dann nach Dynamo Zagreb gewechselt und hat da auch dann noch eine Zeit lang gespielt, dann nach Rapid Wien, und da gab es dann diesen Böllerwurf, weshalb er, glaube ich, dann auch seine Profikarriere beenden musste. Der hatte irgendwie einen Hörsturz oder sowas oder einen Trommelfell. Irgendwas ganz Mieses auf jeden Fall. Ja, aber und jetzt ist er...
Für mich, das ist für mich einfach...
Das ist Wahnsinn.
Das ist Kindheit und MSV. Weißt, das ist,
das ist
Zeit,
für mich der erste greifbare Keeper gewesen.
Das ist für mich auch, weißt du, die Zeit, wo du einfach... Da hatte ich mein erstes MSV-Trikot bekommen, irgendwie vom Nachbarsjungen noch, so ein Eisline-Trikot.
Eisline, ja.
Und weißt du, da den ganzen Tag angehabt, damit immer irgendwie draußen kicken gewesen. Und das war so die Zeit, weißt du, wo du noch irgendwie gesagt hast, oh, ich TV an mich, ich bin Georg Koch, und dann so hin und her. Das ist schlimm. Und ich finde, er hat ja, ich habe das jetzt in einem Artikel dann auch gelesen, da wurden ja einige dann von auch irgendwie in so Fanportalen bei Facebook geteilt, dass der jetzt bei jedem Verein, bei dem er gespielt hat, noch einmal ins Stadion gehen möchte. Unfassbar. Das ist also dann.
Ich hoffe, dass er, ja, vielleicht kommt er gegen Aue nochmal rein. Ich könnte es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, er drückt auch noch anderen Vereinen aus seinem Weg die Daumen, unter anderem auch der Fortuna. Und Energie Cottbus, denke ich, ist ja auch für ihn noch ein Thema, da kam er ja her. Beziehungsweise, ich denke auch Lautern, ne? Da denke ich mal, muss er jetzt ja nicht den Abstieg miterleben. Und Fortuna drückt da, glaube ich, insofern auch die Daumen, als dass die ja noch im Aufstiegsrennen in die erste Liga dabei sind. Und das kann ich auch verstehen, das ist ein Ex-Verein. Mich macht das Ganze schwer betroffen. Der Mann ist 52 Jahre alt und wird voraussichtlich bald sterben. Beziehungsweise sicher bald sterben. Und ja, wollte das auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Ist natürlich jetzt blöd, die Folge so zu beenden, euch so rauszuschicken. Wie machen wir's? Ich hoffe einfach, das Beste für Aue. Kommt nochmal ins Stadion, Leute. Ich weiß, das ist schwierig. Ich würde hingehen, wenn ich nicht das Spiel hier bei Radio Duisburg kommentieren würde. Ich würde mir wirklich
gerne... Das ist gar nicht live im Stadion.
Was? Vielleicht nächste Saison dann wieder. Ne,
ja, gut.
Ne, mal schauen. Ich möchte auf jeden Fall mir wünschen, dass wir nochmal 10.000 Leute ins Stadion bekommen, dass der MSV nochmal alles gibt, noch einmal die Wedau beben lässt, auch wenn es gar nichts mehr bringt, und das Ganze friedlich bleibt. Es ist im Moment eine schwere Zeit, man kann nicht immer mit einem Lacher oder mit einer schönen Geschichte rausgehen. Im Moment ist es hart, aber es werden wieder bessere Zeiten kommen. Und ich freue mich darauf, auch dann hier Gäste zu begrüßen, die uns den Weg auch aufzeigen. Das wird auf jeden Fall kommen, und die nächste Staffel Streifendienst, Staffel Regionalliga, Staffel 3, die wird sicherlich spannend, da freue ich mich jetzt schon drauf. Bene, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst und sage in diesem Sinne bis nächste Woche, liebe Freunde. Ciao, ciao.
Ciao.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.